Allianz, Allianz, Allianz.
Also ich höre dich, hörst du mich?
Ja.
Gut.
Achso, du okay, geht doch wieder, ja?
Ja, ja, es ging von vornherein. Ich habe nur gleich gefragt, ob du mich klar und deutlich hörst.
Ja.
Gut.
Ich kam nämlich eine Fehlermeldung. Ja, keine Ahnung.
Ach, scheiß drauf.
Ja. Ja, da sind wir wieder.
Siehste. Was ist das eigentlich für eine Kacke, dass sie die Zweitligasaison so früh startet und das Kicker-Sonderheft noch nicht draußen ist?
Oh, stimmt. Das, ja, wir haben ja noch nicht mal die Stecktabelle.
Nee, was soll das denn?
Das geht nicht. Das ist ein Skandal.
Ja, klar.
Ich bin auch noch
innerhalb Deutschlands.
Ich bin auch noch überhaupt nicht in Stimmung, also wie so viele.
Also ich freue mich auf Freitag.
Echt?
Ja.
Ich nicht.
Das war mir klar. Aber deswegen freue ich mich auch umso mehr, wenn ich dann die Woche da drauf dich dazu befragen kann, wie toll das ist, dass Davy Selke den Siegtreffer geschossen hat.
Ich, ja. Ich glaube ja nicht mal, dass der spielt.
Ja, ja. Ach, der wird's machen. Wer ist Bobby Glatzel und wer war Bobby Schubert?
Das ist ja wieder der Running Gag hier.
Ja, klar.
Wollen wir in Staffel 5 wieder raus?
Ja, du. Wenn man Davy Selke hat, dann wird das der neue Running Gag.
Das Schwerpunktthema, kann das sein?
Ja, ich denke mal sowieso, dass wir überwiegend erstmal nur über die zweite Liga sprechen werden, oder? Weil ja. Über Werder kann man, also ich kann da zwar was erzählen, aber...
Ja, ich auch.
Was hast du denn über Werder also zu erzählen?
Ich würde auf jeden Fall heute mal das Thema Trikotsatz aufbringen. Ja, weil ich finde ja, ich finde tatsächlich, dass euer sehr gelungen ist und unseres total zum Kotzen ist.
Dabei, also weiß ich nicht, ja gut, können wir gleich drüber reden, tatsächlich.
Ja.
Ich finde euer jetzt nicht so kacke. Das Einzige, was ein bisschen doof ist, ist, dass bei euch auf dem Heimtrikot ein Kino-Reservierungsplatzplan ist irgendwie.
Keine Ahnung.
Ja, das sieht halt also, krass danach aus. So, wenn du jetzt online die Tickets bestellen würdest im Kino, dann sieht das so aus, tatsächlich.
Ich bin ja sowieso eher der Fan vom Auswärts, aber das Auswärtstrikot...
Das steht ja noch schlechter in den Sternen irgendwie, wobei ich das eigentlich ganz cool finde, weil das echt? Ist ja angelehnt an die Dings
hier. Ja, aber die Querstreifen, weiß ich auch nicht, die sehen aus, als hätte ich früher mit dem Geodreieck gearbeitet, weißt du?
Ja gut, bei mir sah es dann auch nicht anders aus.
Ja.
So, also muss ich eben erst nochmal googeln, wann das Kicker-Sonderheft rauskommt.
Ja, mach mal. Das ist wichtig.
Alles eigentlich abnehmen. Ist das
die Gesprächsgrundlage.
Oh, am 2.8. ist das eine Sauerei. Es kommt wirklich erst in 2 Tagen raus.
Oh. Ja, aber dann können wir ja schon vorordern. Wahrscheinlich, oder? Kann man schon, ne?
Ja, denke ich. Aber ich gehe lieber dann morgens in den Laden um 8 Uhr und hab's dann direkt, als dass ich bis 16 Uhr über Post warten muss.
Edeka hat das, ne? Oder so.
Ja, genau.
Ja. Machen wir.
Hast du denn schon auf Aufnahme gedrückt? Achso, bist du schon seit 3 Minuten dabei, siehst du?
Ja, das ist doch schon, wir sind doch schon auf Sendung, dachte ich, oder?
Ja, gut, dann nochmal jetzt hier, dann nochmal hier und offiziell herzlich willkommen zu Staffel 5, Folge 1.
Ja.
Schaffen wir dieses Mal 34 Folgen?
Haben wir das je geschafft? Nee.
Puh, also ob wir das je geschafft haben, weiß ich nicht.
Nee.
Einmal waren wir relativ nah dran.
Ja. Ich finde das ja eher ganz charmant, so wie wir das handhaben. Wir machen dann, wenn wir Zeit und Lust haben.
Ja, ist dann so ohne Druck, ohne Zwang. Und meistens bringt es ja dann, wenn man lange nicht mehr miteinander gesprochen hat.
Auch die absolute Qualität.
Genau. Also letztes Jahr 22 Folgen.
Das war tiefstwert.
Oh, weiß ich nicht. Weil im Jahr davor haben wir auch 22 Folgen.
Ich glaube, die erste Staffel, weil da sind wir mittendrin, glaube ich, dann, gestartet, kann das sein?
Ja, hier, 33 Folgen, Staffel 2. Da haben wir es fast geschafft.
Da waren wir richtig im Flow.
Da waren wir richtig im Flow.
War das die, wo Werder auch in der zweiten Liga war?
Das kann sein, ja, das kann gut angehen.
Ja.
Und 28 in der ersten.
Oh, ja, da haben wir Gas gegeben.
Also Minimalziel, 23 Folgen dieses Jahr.
Also ja, das schaffen wir.
Dieses Jahr ist ja schwierig.
Wir machen allein 3 Weihnachtsfolgen.
Ja, okay, gut. Dann machen wir noch eine Osterfolge und wenn Davy Selke ein Tor schießt, machen wir auch nochmal eine Sondersendung.
Die Selke-Folge. Vielleicht kriegen wir ihn ja in den Podcast hinein.
das?
Ja, Mann, das also, ist, ja. Bevor wir jetzt über irgendwas reden, habe ich nämlich tatsächlich gedacht, ich möchte dich zu einer kleinen Wette einladen. Und zwar hast du mir gestern zwei Links zugeschickt. Und wir beide haben uns ja jetzt dann darauf geeinigt, es wäre ja jetzt schwer zum morgigen Zweitligastart schon ein Tippspiel, weil irgendwie kommt dieser Zweitligastart so komplett aus dem Nichts. Ja. Da was Offizielles zu machen. Wir machen mal ein Jahr lang Pause.
Ja.
Aber wir beide untereinander beellen uns.
Genau.
So. Genau. Und jetzt jetzt möchte ich dich dazu einer kleinen Wette einladen. Ja. Einsatz kannst du dir aussuchen. Ich versuche den Einsatz dann natürlich zu kontern. Was passiert, wenn ich beide Tippspiele gewinne oder was passiert, wenn du beide Tippspiele gewinnst?
Ich würde sagen, wir müssen dann auf jeden Fall das einlösen, was wir eh schon lange mal machen wollten, nämlich Mackis Frühstück.
Ja gut, das können wir, das kriegen wir eigentlich hin. Das, das sollte eigentlich funktionieren.
Die Frage ist, was passiert, wenn einer das eine und der andere das andere gewinnt?
Ja, dann ist er unentschieden.
Ja, dann ist Pari. Dann gehen wir uns gegenseitig.
Man könnte ja jetzt noch komplett wild sein und einen DFB-Pokal.
Gibt's das? Kann man das machen?
Ich weiß nicht, ob es das bei Kicktipp gibt, aber das müsste man vielleicht dann selber verdingsen, verwalten. Aber das könnte man ja auch noch machen, dann wird es ja auf jeden Fall irgendwie einen Gewinner geben.
Es geht, DFB-Pokal.
Oh, geht?
Ja. Ja,
dann können wir das ja theoretisch auch machen.
Das machen wir. Es wird schon eingerichtet, das heißt ein Allianz-Pokal.
Ja, siehste.
Ne? Das läuft doch herrlich. Oh Gott, da müssen wir aber viel tippen in der ersten Runde, ne?
Du weißt ja sowieso, also ich habe jetzt schon erste und zweite Liga durchgetippt.
Echt schon komplett,
oder? Ja, klar.
Gott, oh Gott. Ich würde ja gerne mit dir den Bonus vergleichen.
Können wir tatsächlich gleich mal machen. Ich glaube, das von der zweiten Liga können wir auf jeden Fall machen. Das ist ja, bei Bundesliga können wir noch ein bisschen abwarten. Das wird sich ja wahrscheinlich auch noch ein bisschen ändern können. Also, das sollten wir wohl auf jeden Fall hinkriegen. Ja, gut, dann müssen wir noch irgendwann mal die McDonald's Frühstücks-Session bringen.
Und du willst noch mehr. Du willst noch eine Flasche. Ich kriege eine Flasche Pernod und was kriegst du?
Nee, ich würde einfach sagen, der andere lädt dem, oder der Verlierer lädt den Gewinner zum jeweiligen Konkurrenten Spieltag mal ein. Das heißt, du musst mich dann, wenn du verlierst, musst du mich zum HSV-Spiel einladen und andersrum.
Ja, aber okay. Aber
und der besondere Kniff dabei, Daniel?
Ich muss das Trikot anziehen.
Du musst das Trikot anziehen.
Und du musst das Davy Selke-Trikot anziehen.
Ja, wenn du es hast, dann zieh es an. Wenn du es bis dahin hast, dann zieh ich das an. Kein Problem.
Kann ich da eine Sonnenbrille und so meine Haare ein bisschen so, das Inkognito-Phantomas-mäßig, dann geht es.
Nein, das lassen wir. Da kommst du ja wahrscheinlich gar nicht rein mit den jeweiligen Trikots dann. Nein, aber das hatte ich gedacht, dass dann der Verlierer den Gewinner einladen muss zum jeweiligen Spiel seines Vereins.
Das wäre eigentlich eine geile Nummer. Könnten wir dann einen schönen Blog, einen Vlog rausmachen.
Ja, irgendwie sowas können wir dann machen.
Ein Vlog.
Ein Vlog, genau.
Ein Vlog, ja. Bevor wir jetzt dann mit der zweiten Liga starten, müssen wir eigentlich noch was zur EM sagen?
Ja, also die falsche Nation hat gewonnen. Also.
Ja, ich würde sagen, müssen wir nicht viel. Also ich muss sagen, ich habe mich tierisch drauf gefreut, aber am Ende muss ich sagen, war ich nicht so begeistert.
Nee, muss ich auch sagen. Also ich war richtig hyped und mit dem Ausscheiden von Deutschland und auch das Wie, und man kann ja jetzt darüber streiten, war es jetzt ein Handspiel oder nicht. Ich bin der festen Überzeugung, dass es ein Handspiel gewesen ist.
Ich auch.
Und dass man das auch hätte pfeifen müssen. Da, selbst wenn man das gepfiffen hätte und man dann Elfmeter bekommen hätte, heißt es ja nicht, dass A, der Elfmeter drin gewesen wäre und B, man dann auch gewonnen hätte. Deswegen ist das alles hätte Fahrrad. Aber ich glaube schon, dass wir dann die Spanier gehabt hätten und wir wären weitergekommen und wir hätten auch die Engländer im entsprechenden Finale dann halt auch weggeputzt. Und deswegen fühlt sich das so ein bisschen nach einem gestohlenen Europameisterschaftstitel an, weil es ist ja schon eine Entscheidung, Weiß ich nicht. Ja. Also, dass er sich das noch nicht mal ansatzweise anguckt, das finde ich schon sehr, 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 sehr fragwürdig. Und wenn er sich das anguckt und immer noch dabei bleibt, ich finde, das ist kein Dings, dann wäre das auch für mich in Ordnung gewesen, dann hätte ich die Pille geschluckt. Aber dass da gar nichts ist, wobei man dieses Hilfsmittel hat, das, ja, nee. Also,
ja. Sehe ich genauso.
Das war sehr bitter und das hat dann so ein bisschen die Laune getrübt.
Absolut, ja. Habe ich auch nicht verstanden, gerade in so einem Spiel. Ich meine, das ist ja jetzt nicht ein Vorrundenspiel oder so, aber es ist ja wirklich ein K.O.-Viertelfinale. Da hätte ich mir auch gewünscht, dass man zumindest das überprüft oder dass man dann einfach so das durchwinkt. Das war schon merkwürdig. Ich habe es übrigens in Bad Tölz gesehen, im Jailhouse. Geile Location. Kann ich nur empfehlen, so ein Rockabilly-Style, so ein US-mäßiger Schuppen, so. Gibt auch dementsprechendes Essen, Spare Ribs und so. Und das war schon an der Isar direkt, das war schon sehr nett. Da hatten wir eine Leinwand und haben das dann verfolgt, ja.
Warst allgemein sehr viel unterwegs jetzt in den Sommerferien, oder?
Ach ja, was heißt viel? Ich war
Weil wir hatten ja eigentlich vor, mal zwischendurch uns zu melden.
Ja.
Aber es hat ja immer irgendwie wieder nicht geklappt, aber mein Gott, so eine Kreativpause schadet ja auch nicht.
Genau, ich habe eine Woche Dresden und eine Woche Bayern gehabt und zwischendurch hatte ich dann auch noch Trouble mit Twitch. Das musste mich auch drum kümmern, deswegen hatte ich keinen Kopf für die EM. Aber ich habe tatsächlich wirklich versucht, so viele Spiele wie möglich zu verfolgen, aber ich muss sagen, ich habe die dann angemacht, aber ich bin auch so jemand, der dann... Ich habe dann irgendwie andere Dinge gemacht. Also es viele.
Also ich kann von mir behaupten, ich habe jedes Spiel gesehen. Zwar jetzt auch vielleicht einfach nur so im Hintergrund, aber
im Hintergrund, ja.
Ich hab's geschafft, tatsächlich.
Also richtig mitgerissen hat die mich auch spielerisch und so weiter. Ich weiß auch stimmungstechnisch irgendwie nicht. Und was ich halt auch sehr doof finde, ist so diese Einheitsgeschichte der UEFA, dass also jedes Stadion irgendwie gleich aussehen muss und so. Mhm. Dieser ganze eigene Charakter ist irgendwie weg. Das muss überall die gleiche Hymne gespielt werden und bla 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 und so. Das finde ich irgendwie, ich weiß nicht, was das soll. Also das ist es irgendwie, das ist so typisch UEFA, aber keine Ahnung, ich finde, da sollte man doch ein bisschen mehr so nach dem Motto, okay, wir haben hier eine Spielstätte, irgendwo klebt das UEFA-Logo, ist alles gut, aber den Rest macht mal so nach dem Motto. Mhm. Das ist mir zu standardisiert. Ja,
mein Gott, also ich glaube, das hat mich jetzt gar nicht mal so gejuckt. Ich fand, man hat einen sehr guten Turnierstart hingelegt. Auch Deutschland selber, 5-1 gegen Schottland habe ich ganz ehrlicherweise nicht mit gerechnet. Und auch ein 2-0 von Deutschland gegen Ungarn habe ich nicht mit gerechnet. Dann war natürlich der erste Dämpfer so das Schweiz-Spiel, das war schon... Aber allgemein fand ich so, der erste Spieltag war noch der interessante Spieltag. Und dann hat man wieder gemerkt, und das ist halt das Problem, glaube ich, an dem Modus der EM, dass du halt auch als Gruppendritter noch weiterkommen kannst und dass dann halt dieser vorsichtige Einheitsbrei an Taktik halt auch gebracht wird, weshalb dann die Spiele so ab Anfang, Mitte, zweiten Spieltags dann halt wirklich in der Qualität krass nach unten gesunken sind. Also wenn ich mal an das Spiel Niederlande gegen Polen denke, das war keine Offenbarung, aber es war spannend, weil Polen dann aus welchen Gründen auch immer irgendwie in Führung gegangen ist und die Niederländer dann aber noch alles nach vorne geworfen haben und nicht gesagt haben, okay gut, wir versuchen jetzt noch irgendwie das Unentschieden zu erlangen und versuchen dann noch irgendwie in den anderen beiden Spielen was rauszureißen, sondern da sind sie dann noch aufs Volle gegangen, aber Schade, sag ich mal. Es war sehr viel Potenzial. Ich fand, es war trotzdem eine gelungene EM. Es tat mal wieder gut, denn nach 2018 Russland, dann 21 dieses Jubiläumsturnier mit Corona, wo dann nur bestimmte Städte so und so viel Prozent Auslastung haben durften an Stadien und dann auch kein Gastgeberland da war, sondern nur Gastgeberstädte. Und dann Katar ein Jahr da drauf als Sahnehäubchen, tat das mal wieder gut, das ist ein Deutschland, das in einem schöneren Land, sage ich jetzt mal vorsichtig, ohne dass ich mich mit Russland anlegen will oder so, dann halt was stattgefunden hat. Ne? Das tat einfach mal wieder gut und ich freue mich auch schon wieder auf die WM dann auf dem nordamerikanischen Kontinent. Ich finde das ja dann doch immer ganz interessant, weil es gibt ja dann doch mal Berichte auch über das Gastgeberland dann in diesen Vorberichten und davon bin ich ein Riesenfan von Vorberichte.
Ach, Ich wollte noch sagen, welches Spiel mich tatsächlich am meisten mitgerissen hat. Das war Schottland gegen Schweiz, weil da war ich wirklich für die Schotten.
Ja, ja.
Und die haben ja auch Gas gegeben, die sind ja in Führung gegangen und dann leider Shaqiri irgendwie dieses Traumtor da, dieses 1-1. Hm. Und dann ja zum Ende hin hatten ja wirklich die Schotten auch noch einige Chancen und denen hätte ich echt gegönnt, dass sie das gewinnen, dann wären sie nämlich weiter gewesen, glaube ich.
Ja, das war ja auch dann gegen Ungarn am letzten Spieltag, ist ja auch 1-1 ausgegangen, das war ja ähnlich. Ja. Da habe ich dann die letzten Minuten noch geguckt, weil wenn Deutschland spielt, gucke ich natürlich nur Deutschland, auch wenn ich dann jetzt irgendwie die Konferenz da hätte angucken können, aber das wollte ich dann in dem Augenblick eigentlich nicht und dann konnte ich die letzten 10 Minuten gucken, weil es gab ja so lange nicht Verlängerung, sondern Nachspielzeit, weil sich ja da der Ungar so ganz, ganz mies verletzt hatte.
Tja, na gut, dann haken wir das Thema EM ab und kommen dann zum wichtigen Sport, Olympia.
Gucke ich tatsächlich. Und ich habe gestern den 3x3 Basketball der Frauen, habe ich für mich entdeckt.
Das kannte ich noch gar nicht. Das, ich dachte, was ist das denn jetzt? Ist das Korbball oder was ist das jetzt?
Also ich fand das richtig, richtig spannend. Es hat richtig Spaß gemacht, dazu zu gucken. Und ich muss mal bei Kicker gucken, wann die das nächste Mal spielen. Ich werde mir das, glaube ich, weiterhin antun. Also das war erfrischend gut, muss ich ganz ehrlich sagen.
Ich muss sagen, als Kind habe ich Olympia fand ich immer mega. Also habe ich immer sehr gerne gesehen. Dann habe ich es Jahre nicht mehr gesehen. Aber jetzt, wo ich auch natürlich Zeit hatte und frei hatte, habe ich tatsächlich jeden Tag immer reingeschaltet. Und gerade die Ballsportarten, das macht schon Spaß. Auch Hockey und so. Volleyball war auch geil. Gegen Deutschland, gegen USA. Auch ein geiles Match. Das war richtig, richtig packend. Ne? Sie lagen 0-2 zurück, dann 2-2. Leider haben sie dann am Ende verloren. 3-2. Aber es war schon richtig, richtig mitreißend, muss man sagen. Also das schockt schon.
Was ich schade finde an Olympia mal, es gibt ja auch ein olympisches Fußballturnier.
Genau.
Dass das so stiefbrüderlich, stiefmütterlich irgendwie behandelt wird. Ich finde, eigentlich ist das ein ganz interessanter Wettbewerb und es ist ja im Prinzip sowas wie eine U21-Weltmeisterschaft, kann man ja schon fast sagen. Ja. Eigentlich finde ich das super interessant. Wenn man jetzt dann natürlich bei den Franzosen noch Glück gehabt hätte, den einen oder anderen Jungstar da noch mit zu haben und so, dann wäre das natürlich ein Riesending gewesen. Messi hätte ja theoretisch mit Argentinien auch dabei sein können, dass sie den nicht nominiert haben. Also von daher, das finde ich eigentlich immer schade. Man muss ja auch sagen, Werder war ja auch mit vertreten mit Naby Keita, der hat sich ja dann zum letzten Spiel wieder verletzt. Und konnte dann nicht spielen, hat dann auf der Bank gesessen, 90 Minuten. Mal gucken, ob es jetzt was Schwerwiegendes ist oder ob es nur was Kleineres war.
Also die Frauen spielen ja auch und ich weiß gar nicht, wann die nächste Partie ist. Müsste jetzt ja bald wieder kommen, ich glaube, oder am Wochenende, weiß ich gar nicht. Und das ist natürlich auch dann wieder ganz spannend, eigentlich das zu verfolgen. Und ich finde, auch Tennis gucke ich jetzt tatsächlich wieder so ein bisschen. Ich habe früher gerne Tennis geguckt und jetzt Jahre nicht mehr, aber jetzt habe ich tatsächlich Kerber gesehen und Zverev,
Ja, genau, Zverev habe ich gestern auch noch einen Teil von gucken können. Basketball habe ich gesehen, Brasilien-Deutschland, das war auch ein sehr gutes Spiel.
Ja, genau.
Wie gesagt, ich finde es schade, dass man den Fußball, ich finde den nie, wo man den gucken kann. Also das ist...
Im Etzonot hier in der Mediathek im Livestream. Da geht's immer.
Habe ich nie gefunden, tatsächlich. Aber naja,
gut. ZDF-Mediathek, ja.
Ja, mein Gott. Ja. So viele Knüllerspiele habe ich auch nicht verpasst, glaube ich. Werder ist auch immer noch vertreten mit Japan. Unser Jugendspieler Kain Sato ist irgendwie dabei. Mal gucken. Vielleicht holt er ja die Goldmedaille mit Japan. Ne? Bei Olympia geht ja immer irgendwie alles. Warum ist Usbekistan dabei? Und warum hat Usbekistan gegen die Dominikanische Republik 1-1 gespielt?
Da sind teilweise Staaten bei, die ich nicht kenne. So irgendwelche Virgin Islands oder so, wo ich immer dachte, das sind irgendwie Staaten, Bundesstaaten der USA oder so. Mhm. Wo ich denke, oh, sind die jetzt plötzlich unabhängig? Also da sind tatsächlich, aber ich finde das auch interessant, wenn die da einmarschieren und da teilweise Staaten dabei sind, wo du denkst, hä?
Deutscher Frauenfußball heute gegen Sambia übrigens.
Ja, sowas kann man sich ja nochmal gerne geben.
Hast du das eigentlich mitgekriegt, dass Sambia gegen Australien, glaube ich, gespielt hat oder Neuseeland? Das weiß ich jetzt nicht mehr genau, das ist 6-5 ausgegangen.
Ja. Ja, das habe ich gehört, ja. Geiles Ergebnis. Ja, das erinnert mich an meine Jugendzeit. Da gab es dann solche Ergebnisse auch öfter mal.
Ja, gut, dann kommen wir von dem deutschen 3x3 Basketball-Sieg gestern gegen die USA zur kommenden Niederlage am Freitag gegen Köln vom HSV.
Ja.
Zweite Liga geht los und ja, wir haben ja jetzt gedacht, wir werden sowieso überwiegend heute über den HSV sprechen und über die zweite Liga. Letztes Jahr hatten wir auch noch einen Zugang für diese eine Folge, für diese Spezial-Sonderfolge, sage ich jetzt mal. Da war David mit dabei als Herder-Fan. Dieses Jahr machen wir es mal nochmal wieder alleine. Vielleicht kommt ja dazwischendurch mal wieder ein Gast damit rein. Schauen wir mal. Ja, haben wir eigentlich jedes Jahr irgendwie immer mal geschafft, einen Gast dabei zu haben.
Ich wüsste auch schon jemanden. Aber gut.
Eieiei.
Ja, hier den Thomas, ne? Den
wir ja, das wär natürlich wieder eine Idee.
Das könnten wir ja machen, ne?
Genau. Du wolltest die Bonuspunkte mit mir besprechen. Und ich glaube, das ist ein relativ guter Einstieg, um einfach so in die zweite Liga reinzugehen.
Ja, das können wir machen.
Also noch bis auf Platz 1 sehe ich gerade. Ich gehe auf die Tippabgabe. Und dann fangen wir von unten an, würde ich sagen. Was hast du bei Herbstmeisterschaft eingegeben?
Der HSV.
Ja, ich auch.
Wirklich?
Ja, klar.
Ja, aber ich, pass auf, die sind gleich nicht mehr dabei.
Nee, okay. Bei mir auch nicht.
Herbstmeister, ganz klar, HSV, ganz klare Sache.
Dann habe ich hier die Frage, welche Mannschaft stellt den Spieler mit den meisten Toren?
Ja, HSV.
Ja, aber welcher? Wen hast du?
Ich würde sagen, ich würde schon sagen Glatzel. Also mit der Hoffnung, dass er dann am zweiten oder dritten Spieltag dann dabei ist. Selke traue ich das nicht zu. Aber, also die in Kombi wahrscheinlich, ne? Aber ich wüsste jetzt bei den anderen Mannschaften, ich kenne da auch zu wenig, muss ich ganz ehrlich sagen, auch bei Köln oder so. Ich weiß nicht, wer da im Sturm spielt. Ob da so einer bei ist, der immer mindestens ab.
Also ich sag mal, also ich glaube, Steffen Tigges, der kann schon die Liga auseinanderschießen.
Ja, Prost.
Ja? Keine Ahnung. Nein, also mir schwebt tatsächlich Davy Selke vor. Irgendwie. Ist ein Hot Take vielleicht auch, aber ich sage, Davy Selke schießt mindestens 16 Saisontore.
Aber wir können ja auf die Personalie gleich nochmal etwas genauer. Da kannst du ja auch ein bisschen, weil ehrlich gesagt glaube ich, dass du da tatsächlich den besseren Einblick hast. Du kennst ihn ja noch aus der Bremer Zeit.
Das stimmt. Dann kommen wir zu den Absteigern. Platz 16 bis 18. Ich habe jetzt einfach nur drei Stück bei mir aufgelistet und ich glaube, das ist dieses Jahr relativ einfach. Bei mir habe ich nämlich auf jeden Fall die beiden Aufsteiger mit Ulm und Preußen Münster dabei. Und ich glaube, Elversberg wird es schwer haben.
So ein bisschen ähnlich ist es, aber auch ein bisschen unterschiedlich. Ich habe, bei Münster bin ich relativ sicher, dass die so eine Saison hinlegen könnten wie Elversberg letztes Jahr. Also ich glaube, dass einer von den beiden tatsächlich durchstartet, also jetzt nicht aufsteigt, aber eine gute Saison spielt. Aber dass einer von den beiden es nicht packt und das ist bei mir dann Ulm. Also die habe ich auf dem letzten.
Ja, wen hast du sonst noch mit dabei auf den Abstiegsplätzen?
Ich glaube, Elversberg geht runter, weil Elversberg jetzt das berühmte zweite Jahr, okay, ist natürlich auch so ein bisschen so eine hohle Phrase auch so ein bisschen, weil ich weiß nicht, ob es empirisch belegt ist, aber infrastrukturell, ich glaube, die waren in so einem Rausch, die haben wirklich ein super Jahr gespielt für ihre Verhältnisse, aber ob die dieses Niveau mit dieser Infrastruktur so aufrechterhalten können, das wäre natürlich so ein bisschen so die Heidenheim-Story, wenn die es dann auch noch weiter hochschaffen könnten, dann Prost Mahlzeit, dann erste Bundesliga, dann wird's lustig. Aber ich glaube tatsächlich, dass die runtergehen und ich auf dem Relegationsplatz habe ich Jahn Regensburg.
Ja, ich glaube, die werden es auch relativ schwer haben. Ich glaube, die werden einen schweren Start haben, werden vielleicht noch irgendwie mit, die Rückrunde war ja bei denen katastrophal, wenn man das mal verfolgt hat, letzte Saison in der Rückrunde. Aber da ist ja dann auch dieser Schicksalsschlag mit dem Tod von Ajeman Diawuzi oder so gewesen. Also ist schon verständlich. Trotzdem hat man ja noch irgendwie den Aufstieg geschafft. Regensburg muss ich aber so ein bisschen die Daumen drücken. Kai Prüger spielt nämlich da. Und Kai Prüger ist in Wilhelmshaven geboren und hat unter anderem bei Heidmühler FC. Also es ist so ein kleiner Local Hero hier. Bei VfB Oldenburg hat er gespielt. Also müssen wir natürlich als immer noch VfB Oldenburg beobachtende.
Jetzt muss ich was sagen, weil in meiner Jugend Fußballkarriere habe ich ganz oft gegen den Heidmühler FC gespielt.
Ja, tatsächlich spielt unsere erste Herren auch, glaube ich, wieder gegen Heidenmühle. Ich glaube, die sind irgendwie die zweite Mannschaft ist, glaube ich, abgestiegen oder sowas, ist jetzt mit denen in einer Liga wieder. Also auch die sind hier in der Wesermarsch bekannt.
Und die sind, das war immer unangenehm, das weiß ich noch. Immer.
So, dann müssen wir weiter hochrutschen, denn welche drei Mannschaften belegen Platz 1 bis 3? Ich habe es tatsächlich hier einmal von Meister zu Platz 2 zu Platz 3 gerankt. Soll ich mit Platz 3 anfangen?
Ja, bitte.
HSV.
Hannover 96.
Vizemeister wird bei mir Köln.
Karlsruher SC.
Ja, die hatte ich auch in Überlegung auf Platz 3 zu setzen, tatsächlich. Meister, was glaubst du, wer wird Meister bei mir?
Bei dir? Köln.
Ja. Nee, die sind ja Vizemeister.
Ach so, Entschuldigung, Schalke.
Nee. Schalke bleibt nochmal in der Liga.
Aber ich auch so.
Die Hertha steigt auch nicht auf.
Ah ja, Hertha, genau.
Bei mir ist es nämlich die Fortuna.
Habe ich gestern noch hier einen Podcast zugehört, die tippten auch alle Fortuna und ich habe gedacht, wieso? Weil die sind ja die Relegation nicht gepackt und so wie ich gelesen habe, haben die sehr viele Leistungsträger verloren, auch Zoll ist ja weg.
Ja, genau.
Und hier der andere, wie heißt er da? Egge? Nee, wie heißt er da mit E? Ah, wie heißt der andere, der so gut performt hat? Erkenbrecher
also,
nicht,
keine Ahnung. Also ich habe hier nur Christos Ziolis, Karol Niemczycki, Benjamin Röckle und Dennis Gorka auf der Abgangsliste.
Da geht aber noch einer, das habe ich irgendwie gestern gelesen, da ist einer auch kurz davor, nach England zu gehen. Also es werden, das wundert mich, dass die so hoch gerankt werden, also weil sie Relegation nicht gepackt haben, das finde ich immer ein bisschen schwierig. Also das sieht man ja auch beim HSV und sie haben also gerade mit Zolles, keine Ahnung, also ich habe die gar nicht drin, ich habe Köln als Ersten, weil Köln so ein bisschen ist so eine Fahrstuhlmannschaft, die haben halt dieses Gehen, die gehen mal runter und gehen wieder hoch, nicht wie der HSV, der runtergeht und dann 8 Jahre da bleibt und den traue ich halt schon zu, so nach dem Motto, das ist, in Köln ist es vielleicht so ein bisschen eher so, ja, ach, küt wird küt, ne, sind wir mal in der zweiten Liga, wir gehen ja gleich wieder hoch oder so. Mhm. Die haben so eine andere Haltung zu dieser ganzen Materie, deswegen, und ich glaube, die sind ein bisschen entspannter, deswegen glaube ich, dass die so von der ganzen Vereinsidentität und so, dass sie es halt so nehmen, wie es ist. Und das kommt denen zugute. Und deswegen glaube ich, aufgrund der Qualität, die sie im Kader haben, und ich habe gehört, da ist ja auch wenig irgendwie, trotz dieses Transferstopps, wenig Verluste an Qualität da, deswegen glaube ich,
dass. Naja, also man hat Top-Stürmer Davy Selke verloren.
Ja, und den Trainer.
Ja. Jeff Chabot ist gegangen, Justin Diehl ist auch weg, Benno Schmitz hat auch immer regelmäßig mal, glaube ich, gespielt. Also ist schon was weggegangen, aber man konnte irgendwie Luca Waldschmidt behalten, Rasmus Carstensen durfte man dann doch noch irgendwie verpflichten, der war ja irgendwie ausgeliehen, ich glaube, ausgeliehene Spieler durfte man dann behalten oder sowas, irgendwie so war da was. Also beziehungsweise die Kaufoption durfte man ziehen. Das war irgendwie möglich, aber naja, gut.
Ja.
Oh, die haben schon eine gewisse Qualität. Also wenn ich mir das Mittelfeld mal so durchlese, dass da noch ein Erik Martel, ein Dejan Lubicic und ein Dennis Hussein Basic mit bei rumgurken. Kainz ist noch da geblieben. Linden Meiner ist für die zweite Liga, glaube ich, auch.
Aber ich finde das in diesem Jahr, muss ich sagen, ich glaube, von allen Saisons, die wir bislang hatten, am schwersten irgendwas zu prognostizieren, weil wir haben Köln, das ist so, man weiß es nicht so richtig, die sind Absteiger, normalerweise müssten wieder hochgehen, dann haben wir Darmstadt, weiß man auch nicht so richtig, ne? Also runter, also ist ja auch so ein bisschen mal hoch, mal runter und so ein bisschen, was passiert jetzt, aber da denke ich so mit Lieberknecht, der hat es mit Braunschweig ja auch so ähnlich gehabt, hoch und dann wieder runter und dann ganz, ganz abgefallen nach unten weg. Ich glaube, Darmstadt hat so das Potenzial, ganz runterzureichen. Bei Düsseldorf habe ich gerade schon erwähnt. So mein Gefühl ist so ein bisschen, dass sie auch so unter ferner Liefen laufen. HSV kommen wir gleich drauf. Und KSC ist so ein bisschen, die haben so eine Entwicklung. Die werden also pro Saison eigentlich immer besser und schnuppern jede Saison immer näher dran. Und ich glaube, die haben ja den Eichner, der ist ja da auch geblieben.
Ja.
Da glaube ich schon, dass da ein Potenzial da ist, dass sie ganz, ganz oben angreifen können. Bei Hannover ist es so, ja. Da sagt man eigentlich auch jede Saison, jetzt müssen sie es eigentlich mal packen. Aber da ist auch ein bisschen Kontinuität ja eingekehrt mit Leitl und Kind ist weg. Dann haben wir Paderborn, Fürth haben wir, die könnten eine Rolle spielen. Dann haben wir Hertha, die könnten eine Rolle spielen. Schalke kann natürlich eine Rolle spielen, Und was wir auch noch nicht erwähnt haben, ist zum Beispiel Nürnberg mit Miro Klose. Ne? Also was
ja, Kaiserslautern weiß man auch, ist auch immer irgendwie eine Überraschungstüte starten. Genau. Mal gut, werden dann schlechter, ja. Vielleicht dieses Mal andersrum. Also es ist keine schwache zweite Liga-Saison. Ich glaube, was relativ eindeutig wird, habe ich ja schon gerade eben gesagt, ist die Abstiegsgeschichte. Ich glaube, da wird sich eine Mannschaft überraschend irgendwie dann drin finden. Also sprich irgendwie ja Paderborn, Greuther Fürth oder so, da wird irgendjemand, wo man denkt, ach, die werden eine grundsolide Saison spielen, vielleicht spielen die im Aufstieg mit, die werden vielleicht noch mit reinrutschen, aber sonst glaube ich, wird Regensburg, Münster, Ulm und die ganzen Konsorten, die werden dann da dementsprechend dann den Abstieg auseinanderspielen und dann wird es, glaube ich, viel um den Aufstieg gehen tatsächlich. Also ich kann mir sehr gut vorstellen, dass es eine sehr ausgeglichene Saison wird teilweise, so ab Platz 10 dann die Aufstiegsränge immer irgendwie im Blickfeld noch sind, also irgendwie so maximal 7 Punkte Abstand oder sowas auf Platz 2 oder so, also das kann ich mir schon sehr gut vorstellen. Das ist natürlich für den HSV nicht so schön, dass die zweite Liga nicht einfacher wird, ne?
Nö. Das ist im Grunde natürlich so ein bisschen ein Trauerspiel. Es wird von Jahr zu Jahr schwerer. Das sieht man am Tableau selbst. Mhm. Da sind jetzt 10 bis 12 Mannschaften und gestandene Mannschaften, die normalerweise in der Bundesliga spielen müssten, Köln, Schalke und so weiter, dabei. Und dieser Trend, den wir ja auch sehen, dass so diese gestandenen Traditionsvereine eher oder zunehmend in die zweite Liga gehen und dafür so kleinere Vereine, die aber sehr ambitioniert sind und sehr gut arbeiten, in die erste Liga kommen. Dieser Trend ist ja einfach eindeutig so. Und da sich durchzubeißen, zu kämpfen, das irgendwann zu schaffen, das ist tatsächlich Sisyphus-Arbeit. Deswegen habe ich natürlich auch gewisse Erwartungen. Aber ob die eingetroffen sind, da kommen wir ja gleich zu.
Ja, gut. Dann können wir uns ja jetzt, glaube ich, auf den HSV ein bisschen fokussieren. Bevor du jetzt irgendwie einen Rant ablässt und einen Monolog oder sowas hältst, da habe ich gedacht, ich stelle jetzt einfach mal ein paar Fragen.
Ja.
Und ich wollte ganz gerne mit einer Personalie anfangen. Ich glaube, da hast du jetzt gar nicht mal so den Blick drauf, oder du wirst dich, glaube ich, wundern, dass ich mit dem um die Ecke komme. Es ist nicht Davy Selke, sondern ich wollte einmal mit dir über Stefan Kuntz sprechen.
Ja, da habe ich mit gerechnet, das hoffe ich doch auch.
Ja, siehst du, dann überrasche ich dich ja nicht komplett. Anfangs warst du so ein bisschen skeptisch, sage ich mal vorsichtig, fehlt aber auch einfach so eine Vorsichtsskeptik, also jetzt nicht unbedingt grundnegativ. Aber ich glaube, dass der den Job doch eigentlich im Moment ganz gut macht. Also so ist zumindest für mich dieser Eindruck von außen zu sehen. Wie siehst du die Personalie Kunst jetzt nach 31 Tagen Arbeit von ihm?
Rein menschlich muss ich sagen, finde ich das auch. Also er macht einen guten Job, auch was die Fanbetreuung und der Kontakt zu den Fans und was ich so mitbekomme vom Trainingslager, war das alles super. Aber so habe ich den auch schon immer eingeschätzt. Er ist eigentlich ein Sympathikus. So. Das war ja schon immer. Und es ist natürlich so ein bisschen, fremdelt man noch, weil der ist so für mich so der absolute Betze-Typ. Ne? Das ist so Betze-Typ und Nationalmannschaft, aber mit dem HSV noch nie was zu tun gehabt. Auf der anderen Seite ist es vielleicht auch mal ganz gut, wenn jemand von außen kommt, der mit dem HSV bislang nie was zu tun hatte und dann irgendwie sich das mal anschaut und so nach dem Motto, das müssen wir anders machen. Das kann ja auch positive Effekte bringen. Also deswegen, dass Bolt gehen musste oder dass Bolt jetzt mal gegangen ist, viele haben es ja trauen ihm ja heute noch nach. Also das kann ich durchaus nachvollziehen. Er hat einfach, der hat auch eine ganz gute Arbeit geleistet, aber hat am Ende seine Ziele einfach nicht erreicht. Das muss man dann auch mal konstatieren. Und dass dann nach ein paar Jahren auch mal jemand anders kommt, finde ich völlig normal. Ansonsten, was da so transfertechnisch abgelaufen ist, ja, da muss ich sagen, da ist noch Luft nach oben da. Also das weiß ich nicht, ob das ausreicht. Ich habe da meine Zweifel, so wie viele andere Fans auch. Ich glaube auch, die Stimmung ist insgesamt so, also es gibt natürlich auch ein paar positive, aber so insgesamt würde ich sagen, ist doch eher so eine Skepsis vorhanden. Im Gegensatz zu den Vorjahren, wo doch eher gesagt wurde, dass wir definitiv da oben mitspielen und aufsteigen werden, ist es dieses Jahr doch gefühlt ein bisschen anders und bei mir auch. Also das auch transfertechnisch muss ich sagen, jetzt sagen viele, ich habe gestern wieder gelesen, ja, man kann ja noch bis Mitte September oder so, kann man ja noch irgendwas machen am Kader und so. Das sage ich immer, das ist viel zu spät, weil wie viele Spiele sind da schon gelaufen und wie viel hat man dann schon vergeudet? Und wir wissen jetzt inzwischen seit Jahren, dass es nur darauf ankommt, also man muss von Alpha bis Omega, man muss von Anfang bis Ende kontinuierlich, man darf sich irgendwie keine Schwächeperioden leisten, man muss so abliefern, Woche für Woche. Du kannst natürlich zwischendurch mal ein Spiel verlieren, das ist keine Frage, aber du musst im Grunde von Anfang an bis Ende da sein. Und man merkt ja jetzt schon, deswegen auch die Personalien, jetzt Selke und Glatzel, jetzt sind beide verletzt. Also bei Glatzel verstehe ich das auch gar nicht, also da passiert irgendwie gar nichts. Das ist so ein bisschen wie Schonlau, die Nummer, wo es auch nicht irgendwie vorangeht und jetzt der zweite oder dritte Spieltag anvisiert wird und wenn er dann kommt, wird er ja auch erstmal brauchen, um wieder drin zu sein. Also kannst du 4-5 Spieltage schon mal abrechnen, dass er gar nicht dabei ist. Und da frage ich mich, das ist doch frühzeitig, eigentlich müsste doch erkannt werden. Okay, jetzt hat man Selke geholt, aber Selke hat ja irgendwie dasselbe Problem. Ist im ersten Spiel nicht dabei und es wird so ein bisschen, meiner Meinung nach wird es schon so ein bisschen schön geredet. So. Jetzt wird wahrscheinlich Königsdörfer spielen und dann im Grunde haben wir eine Mannschaft am Freitag auf dem Platz, die entspricht im Grunde des Teams der letzten Saison, nur dass es ein bisschen schlechter ist, weil Benisch nicht mehr dabei ist, sondern dafür wird dann hier Karabec, glaube ich, heißt er, ne? Mhm. Spielen, der vielleicht ein Talent ist und auch ein gute Ansätze gezeigt hat in den Testspielen. Aber der muss sich natürlich auch erstmal beweisen in der zweiten Liga, muss auch erstmal reinkommen. Also da kannst du auch nicht damit rechnen, dass da eine Sofortverstärkung also auf dem Niveau von Benisch ist. Deswegen ist ansonsten ja irgendwie nicht viel passiert. Also das ist, Elf Hartley haben wir dazu bekommen. Ich würde sagen, ein solider, gestandener Zweitligaspieler, der sicherlich auch helfen kann. Aber ja, wo ist jetzt der Spieler sozusagen oder wo sind jetzt die oder wo ist jetzt die Zusammenstellung so, dass man sagt, also das wird definitiv jetzt besser werden und es muss ja besser werden. Jetzt kann man natürlich sagen, die hat eine Vorbereitung. Baumgart hatte von Anfang an eine Vorbereitung.
Ja.
Klar, aber wir sind ja immer noch bei Kunz und deswegen würde ich sagen, bei Kunz muss man halt sagen, einerseits, dass weil wir das Verhalten oder wie es sich gibt, das finde ich durchaus sympathisch und sehr, sehr, ja, also das ist also akzeptabel und auch wie er mit den Medien umgeht, das finde ich alles super, aber transfertechnisch hätte ich doch deutlich mehr erwartet noch, dass mehr passiert sozusagen.
Also ja, aber da muss man ja auch sagen, also ich als Werder-Fan bin da auch involviert und uns wurde auch gesagt, also uns Werder-Fans wurde auch gesagt, im Trainingslager wird noch ein Spieler kommen, vorm Trainingslager wird noch ein Spieler kommen und
ja.
Es schiebt und schiebt sich, das ist einfach, ich glaube, der Markt im Allgemeinen kommt einfach überhaupt nicht in Gange und das wird alles sehr, sehr knapp, weil man darf noch mal daran denken, ich glaube, am 30.08. schließt dieses Jahr das Transferfenster.
Ja.
Dementsprechend sind nur noch 30 Tage zur Verfügung, um den Kader dann halt zu vervollständigen. Und beim HSV sehe ich zum Beispiel, wenn ich mir jetzt bei transfermarkt.de mal so den Kader angucke, sehe ich gerade, man scheint ja irgendwie mit Fuskovic was zu versuchen aktuell, dass der wieder spielen dürfte.
Können wir gerne bitte mal drüber sprechen, weil das ist auch etwas, was mich tierisch annervt. Ich habe es auch auf Social Media mehrfach gestern noch geschrieben, dass also einige Fans jeden Tag schreiben Free Vuskovic, das ist ja auch alles, ich wünsche mir das auch, ist alles schön, aber realistisch gesehen wird das nicht passieren, weil dieses ganze System, das hat gestern noch irgendein Wissenschaftler, das ganze System müsste komplett reformiert und neu gemacht werden. Es gibt Anzeichen, dass das wirklich nicht super abgelaufen ist, die ganze Nummer da. Aber wir wissen doch alle, wie es ist, die werden doch nicht. Also das würde mich sehr, sehr überraschen, wenn er wirklich freigesprochen wird. Das würde mich wirklich sehr überraschen. Obwohl ich diesen, also wenn ich ihn sehe und wenn ich habe auch mir diese Anhörung angehört, ich glaube dem wirklich jedes Wort. Also der tritt wirklich so auf, wo du sagst, das ist eigentlich, das macht überhaupt keinen Sinn. Warum sollte der das auch überhaupt machen? Also und dann im Mannschaftssport und so weiter und so fort. Also es gibt sehr viele Indizien, wo du sagst, also da wo du wirklich ein Fragezeichen hinterstellen kannst, ob das wirklich so war. Nur im Zweifel werden die sagen, okay, wir haben es doch hier schwarz auf weiß und so weiter und so ist das. Wir haben unsere Methoden und die müssen dieses ganze WADA und NADA oder wie heißen die da, dieses ganze System müssen die komplett reformieren, neu umstrukturieren und was da drin dranhängt, das ist so viel an Arbeitsplätzen und so weiter. Ich glaube nicht, dass das passiert, erstens. Und zweitens, darauf zu spekulieren, dass er dann freigesprochen wird, halte ich für einen ganz großen Fehler. Das ist letztes Jahr schon passiert, weil da schwebte der Name auch immer so. Wir haben ihn ja noch und es könnte ja sein, dass er dann kommt. Ja, trotzdem musst du eine Reserve haben oder du musst einen Spieler haben, gleichwertig, in etwa gleichwertig, den du dann einsetzen kannst, weil wenn er dann freigesprochen werden würde, müsste er ja auch erstmal eine Zeit lang, jetzt anderthalb Jahre kein Fußball mehr, Profisport mehr betrieben, darauf zu spekulieren, dass das dann sofort wieder greift und funktioniert, ist ja auch ein Trugschluss. Deswegen, ja, dann wird immer gesagt, wir haben ja noch Jonas David und wir haben schon
Fallon Zumbiri.
Ich glaube, ja, stimmt.
Ja, spielt eine Rolle?
Keine Ahnung.
Nee. Ja, weiß ich auch nicht, aber ich sehe halt, dass ihr nur 4 Innenverteidiger habt, mit Vuskovic nominell 5. Und wenn ich mir dann angucke, dass Schonlau und Ramos dann vielleicht, ja, gutes bis mittelmäßiges Maß für die zweite Liga sind und du dann Jonas David, der
soll sowieso noch
abgestiegen ist und anscheinend sowieso weg soll. Wenn der weg ist, dann hast du Zumbiri als nächsten Innenverteidiger, der bei Schaffhausen gespielt hat und einen Marktwert von 150.000 hat. Also da gehen bei mir die Alarmglocken an im Prinzip. Und wenn ich mir das so durchgucke, sind auch nicht unbedingt viele Gerüchte irgendwie bezüglich Innenverteidiger. Ah, hier sehe ich einen, Valentin Antoff, irgendwie von AC Monza scheint zu gerüchtet zu werden. Aber naja, also da sehe ich noch ein bisschen Handlungsbedarf und ja, aber ich glaube, ja, das ist so dem allgemeinen Markt geschuldet, dass der Transfermarkt einfach nicht wirklich in Wallung kommt tatsächlich.
Das mag sein, hat aber auch immer was mit Finanzen zu tun. Und dann sage ich immer, dann wird immer so, gut, da muss Onkel Kühne halt mal die Schatulle öffnen. Es tut mir leid, aber dann ist es halt mal so. Wenn man tatsächlich diese Ambition hat, dann muss man einfach auch mal solche, zumindest das in Erwägung ziehen, dass man dann einfach mehr ins Risiko geht, sage ich mal. Ja, aber das ist dann wieder so ein bisschen, dann geht es in die Richtung moralisch, politisch und so. Einige wollen das dann nicht und ne, du weißt das. Aber es ist ein bisschen schwierig. Also ich habe gestern wieder gelesen, der HSV spekuliert darauf, dass er freigesprochen wird. Und da dachte ich, das kann man doch nicht wirklich ernsthaft, das geht nicht. Also das tut mir leid. Na, also darauf zu spekulieren ist...
Es wäre fahrlässig. Was ich jetzt gerade noch dazu sagen muss, ich habe natürlich Dennis Hatzikadunic ein bisschen gerade übersehen. Also den hat man ja auch noch. Also wird man wahrscheinlich mit dem und Schonlau starten. Ramos hat man dann noch für Bank.
Ja.
Aber wenn dann David gehen sollte, dann hast du mit Zumbiri halt einen unerfahrenen 21-Jährigen noch da. Also ich meine, der wird auch seine Erfahrung haben, aber halt nicht auf diesem Niveau. Ich sehe gerade, der hat 34 Regionalliga-Spiele. Der hat bei Schaffhausen 9 Spiele in der Challenge League gemacht. Ich glaube, das ist die zweite schweizerische Liga. Das ist jetzt, ohne despektierlich werden zu wollen, ist das natürlich jetzt nicht unbedingt die Art Erfahrung, die man dann in der zweiten Liga in Deutschland braucht. Also ja, das muss auch was passieren, ja. Aber da bin ich mal gespannt. Man hat ja gut Geld eingenommen durch den Benisch-Verkauf und es sind ja auch vielleicht der ein oder andere Euro mehr an Gehalt frei geworden, wenn ich sehe, dass ein Ambrosius auch zum Beispiel gegangen ist. Ich wollte jetzt einmal nochmal mit dir über El Fadli sprechen tatsächlich. Den fand ich nämlich immer relativ interessant und das wäre auch ein Spieler gewesen, den ich mir für die zweite Reihe bei Werder vor ein, zwei Jahren gewünscht hätte. Bring uns mal ins Bild. Wer ist El Fadli? Was ist das für ein Spieler und was erwartest du von ihm?
Boah, so viel habe ich ihn auch nicht verfolgt. Ich habe ihn, er sollte ja letztes Jahr schon kommen, also war er ja schon immer im Gespräch, das weiß ich.
Genau, da kann ich mich auch dran erinnern.
Titz das, glaube ich, verhindert, weil Titz.
Big Titz
wollte unbedingt mit Magdeburg auch aufsteigen, was dann nicht geklappt hat. Und dann dieses Jahr ist es dann offensichtlich, hat es dann geklappt. Und defensives Mittelfeld, glaube ich, so ein bisschen denke ich, dass er da so ein bisschen mit Meffo oder mit Poreba spielen wird. Mhm. oder ich weiß es nicht, keine Ahnung, könnte ich mir aber gut vorstellen, dass es so in diese Richtung geht oder dass einer von denen dann auch nicht mehr spielt oder dass Mefo auch so ein bisschen raus. Also bei Mefo ist es ja auch so ein bisschen so, der ist zwar ein solider Spieler, aber irgendwie so, ich sag so ein richtiges Steigerungspotenzial ist da ja auch eigentlich nicht vorhanden. Ne?
Das ist, nee, der ist ja jetzt schon lange beim HSV auch. Und
soliden Job macht er, aber insofern, ja, ich bin gestandener Zweitligaspieler, wie ich schon sagte, also jetzt weiß ich nicht, wie sein Entwicklungspotenzial noch ist, nach oben hin, ob da noch was geht, aber 27 Jahre sehe ich gerade, ne? Mhm. Und ja, was soll ich dazu sagen? Hat vorher, ja, ich glaube, die Vereine vorher spielen jetzt auch noch keine große Rolle. Also Magdeburg war eher seine erste größere Station und jetzt der HSV. Natürlich, der wird sich auch was davon versprechen. Der hat wahrscheinlich auch die Ambition aufzusteigen. Und ja, hat relativ viele Spiele schon gemacht und ne, 53, ne?
Ja, gut, ja, ist okay.
Insgesamt, ja. Ist jetzt torgefährlich jetzt nicht unbedingt, aber macht einen soliden Job. Also das ist auch okay, also dass man sowas verpflichtet. Aber ja, ich sag mal, ich stelle mal die Frage, sind das alles Verpflichtungen oder die Verpflichtungen, die bislang getätigt wurden, sind das so die Verpflichtungen, wo man sagt, jetzt greifen wir mal völlig an? Klar, wir hatten mal diese Saison, die Kritiker sagen wahrscheinlich, ja, wir hatten noch mal die Saison mit Ulreich, mit Leisner, mit, wer waren da noch, Terodde.
Jo, weißt stimmt, du, ja.
Wo wir diese Säulenspieler hatten, die schon sehr gestanden waren, das hat ja auch nicht funktioniert.
Aber ich glaube, was viele vergessen und vielleicht du auch vergisst, ist, dass jetzt die Saison ist, wo deine Prognose von vor 3 Jahren endlich mal greifen wird, nämlich dass Ansi Sohohn komplett durchstarten wird.
Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Also das habe ich aufgegeben, muss ich tatsächlich sagen. Also der ist zwar echt ein pfiffiges, schnelles Kerlchen und macht seine Sachen da, aber so richtig durchsetzen kann er sich irgendwie nicht. Ich glaube auch nicht, dass er Freitag auf dem Feld stehen wird. Also das bezweifle ich. Ich glaube, ja, die Aufstellung wird fast so sein, wie man, also bis auf Königsdörfer im Sturm, denke ich mal. Aber das, was man erwarten kann, ne? Das, was man eigentlich schon weiß. So. Also eine Änderung ist noch, dass Raab raus ist, ne? Also im Tor, der eigentlich als Nummer 1 wieder gesetzt war, glaube ich. So
und Hannes Herrmann ist jetzt die neue Nummer 1.
Und jetzt ist Heuer Fernandes, also Heuer Fernandes darf dann doch wieder rein rotieren. Aber auch nur krankheitsbedingt. Ne? Also gute Besserung. Der hat irgendwie eine Lungenentzündung, habe ich gehört. Der Raab. Und jetzt darf Heuer Fernandes dann spielen von Beginn an. Mal gucken, wenn er seine Sachen natürlich super macht, dann wird es auch wieder schwer, den rauszunehmen.
Also besteht die Hoffnung, dass wenn DHF, wie ihr ihn ja gerne mal abkürzt in der HSV-Bubble, wenn der sich verletzen würde oder eine rote Karte sehen sollte, aus welchen Gründen auch immer, besteht jetzt also die Hoffnung, dass wir eventuell, nur ganz eventuell, am ersten Spieltag der neuen Saison nochmal Tom Mickel auf dem Platz sehen könnten?
Vielleicht, ja. Der ist ja noch da. Mit dem verlängert man ja grundsätzlich. Also die Frage ist, ob dann Hannes Herrmann oder Tom Mickel spielen wird. Aber ich glaube tatsächlich, dass Heuer Fernandes auch noch wechseln könnte. Also wenn er jetzt 3 Spiele macht und die ganz gut macht und dann aber Raab wieder eingesetzt wird, was Baumgart ist ja offensichtlich Raab-Fan, ne? Dann setzt er lieber Raab ein. Dann glaube ich, dass bis zum Ende des Transferfensters Heuer Fernandes auch noch wechseln könnte. Kann ich mir gut vorstellen. Und dann braucht der HSV auf jeden Fall auch noch einen Torwart, ne? Also ich glaube nicht, dass man nur mit Mickel und mit Herrmann dann also
spekuliert. Ja, also kann man machen, ne? Also so ja. Ansonsten ist noch ein Jiří Pavlenka auf dem Markt.
Ja, wenn er sich die zweite Liga antun möchte.
Das glaube ich eher weniger, aber naja. Ja gut, also El Fadli auch abgefrühstückt und jetzt kommen wir zum Kronjuwel des Transfertätigens beim HSV, nämlich zu Davy Selke.
Ja.
Siehst du es ein, dass er Bobby Glatzel ablösen wird?
Nö, ablösen. Ich finde auch nicht, dass er, also ich finde es eigentlich in einer Hinsicht, das habe ich damals ja schon gesagt, eigentlich gut, dass man, also das ist das, was ich mir eigentlich wünsche, dass man eine Position, die sehr gut besetzt ist, dass man sie halt doppelt gut besetzt. Ne? Mhm. Das ist etwas, was so ein bisschen, jetzt sagen auch wieder einige, das hatten wir doch schon, aber gut, ich sag mal so, letzte Saison hatten wir dann als Backup Nemeth, ein Jugendspieler, aber ich sag mal, ein Jugendspieler, der müsste eigentlich die Nummer 3 sein. Der müsste dann so ein bisschen im Windschatten der 2 Gestandenen sein. Mhm. Und das fehlt einfach so, zum Beispiel im Sturm fehlte der 2. mit ähnlicher Qualität oder Quote auch von mir aus, mit einer ähnlichen Wucht, ne, ein Strafraumstürmer mit einer ähnlichen Wucht. Deswegen finde ich diesen Schachzug eigentlich gar nicht so schlimm, wie am Anfang war natürlich der Aufschrei sehr groß. Aber da habe ich schon gesagt, also so ganz so schlimm finde ich das eigentlich gar nicht, so diese Idee. Ne? Und ich kann zu dem Spieler gar nicht, also mir war der immer ein bisschen unsympathisch, ich sag's so, wie es ist. Also von seinem Auftreten her ist das einfach nicht mein Ding. So sage ich mal so, da ist mir ein Glatzel doch sehr deutlich sympathischer. Also so, aber das muss man ja auch mal ausblenden. Also er ist einfach so ein bisschen, ne, also geht in den Raum und ich bin der Coolste. So das ist halt seine Art so ein bisschen. So kommt es zumindest bei mir rüber, aber ich glaube aber auf der anderen Seite auch, dass der HSV natürlich auch so eine gewisse, also für ihn vielleicht nochmal so eine Chance sein könnte. Hier kann das nochmal funktionieren, weil er ist ja bei vielen Stationen, da kam er auch mit großen Vorschusslorbeeren an, konnte das dann nicht so richtig abliefern, was von ihm erwartet wurde. Mhm. Lag aber auch an Verletzungen, glaube ich, ganz oft. Ich glaube, das ist ja ein ganz großes Thema bei ihm. Mhm. Aber ich glaube, insofern ist das, also zweite Liga mit einem ambitionierten Verein, der aufsteigen will, könnte das natürlich rein theoretisch greifen. Also deswegen, insofern sehe ich das alles nicht so schlimm. Die Frage ist, ob das eben, wie gesagt, ob das menschlich passt so ein bisschen. Ist so, also mit Glatzel jetzt auch, irgendwie Glatzel das dann sieht. Und ob Baumgart jetzt tatsächlich auch mit 2 Stürmern dann mal spielt, ne? Das ist ja auch die Frage. Oder ob er dann nur einen mal einsetzt und dann, sage ich mal, ab der 70. dann Selke bringt für 20 Minuten. Ist ja auch eine Option. Aber ich würde mir tatsächlich wünschen, dass man einfach offensiver spielt und dann auch 2 Stürmer da mal hat. Und diese Diskussion, ob die sich zu ähnlich sind, weiß ich gar nicht, ob ich die so ob ich die jetzt so hochhängen würde. Weil was ist das Problem, wenn sich 2 Spieler ein bisschen ähneln? Also es gibt ja auch sowas, so eine taktische Überlegung, die sind alle vorher eingestellt, was sie machen sollen. Und deswegen, also das sehe ich jetzt nicht so als, warum muss der eine klein sein und wendig und der andere wuchtig und groß? Also es ist, ne, also deswegen weiß ich nicht, ob das ein Argument ist. Ich finde es eigentlich ganz, von der Herangehensweise eigentlich ganz intelligent, das so zu machen. Die Frage ist, ob das wirklich erstmal aber verletzungsfrei bleibt, weil das Problem ist, er ist es ja noch so ein bisschen, und ob das mit der Mannschaft so matchen könnte, ne? Wie die das so sieht. So, ich weiß auch nicht, ob es da in der Vergangenheit bei anderen Vereinen Probleme gab mit ihm. Da bist du wahrscheinlich besser drin.
Ja, also bei Werder konnte man nie böse über ihn reden. Er ist ja in der Abstiegssaison oder die Saison vor der Abstiegssaison ist er damals hergekommen auf Leihbasis von Hertha zu ganz, ganz merkwürdigen Konditionen. Er war ja ein gestandener, zu dem Zeitpunkt dachte man gestandener, angekommener Bundesliga-Stürmer, der ja dann auch damals relativ häufig getroffen hat. Und Werder konnte sich den dann ausleihen und hat dann auch eine Kaufverpflichtung oder ist eine Kaufverpflichtung eingegangen, dass wenn man dann am Ende der Leihe die Klasse gehalten hat, dass man ihn für, ich glaube, 15 Millionen hätte verpflichten müssen. Und das lag 5 Millionen über seinem damaligen aktuellen Marktwert, glaube ich. Also es war zu den Konditionen, als der Deal gemacht worden ist, war das nicht verkehrt, aber dann kam ja Corona dazwischen und allgemein hat ja Selke dann doch schon eher so den Ruf, dass er doch auch nicht so ganz der Typ ist, der ja nur für Vorteile sorgt, sage ich jetzt mal, ob es jetzt neben auf dem Platz oder auf dem Platz nur ist, das wage ich jetzt nicht zu bewerten. Dafür bin ich jetzt nicht zu nah an diesem Spieler dran, also halte ich mich da noch ein bisschen mit zurück, aber ja, was soll man da großartig zu sagen? Also letztendlich waren die Werder-Fans froh, dass man abgestiegen ist, dass man Selke nicht für 15 Millionen Euro hätte verpflichten müssen. Das wäre der Super-GAU gewesen. Ich glaube, ob man den jetzt für 15 Millionen verpflichtet hätte oder das eine Jahr zweite Liga, denn das hätte sich, glaube ich, finanziell nichts gegeben und man wäre das nächste Jahr darauf sowieso wahrscheinlich abgestiegen.
Sportlich ist er bei Werder nicht groß, also in seiner Anfangszeit natürlich in Erinnerung geblieben, aber in seiner zweiten Periode bei Werder hat er sich jetzt nicht unbedingt mit Ruhm bekleckert, sage ich jetzt mal vorsichtig. Ich versuche da mal eben gerade die aktuellen Daten rauszusuchen. Da haben wir es. Also in der ersten Saison, wo er dann die Halbserie da war, hat er 11 Spiele geliefert und kein Tor geschossen. Das, ich glaube, sein erstes Spiel, was er gemacht hat, war ein Pokal gegen Dortmund im Januar, Februar irgendwie. Da hat er auch dann getroffen, aber dann war Flaute und das hat dann auch lange gedauert. In der Abstiegssaison hat er dann doch nochmal 3 Tore geschossen in 23 Spielen. Also, ja, naja, ne? Muss man dann mal gucken.
Ja, ich glaube dass seine Köln-Station ihn nochmal ein bisschen wieder hochgebracht hat. Da lief es ja ganz ordentlich, sage ich mal. Und mit Baumgart ist er ja auch gut zurechtgekommen. Deswegen ist das ja auch ein Grund, warum er jetzt beim HSV ist. Ne?
Bei Köln hat er ja auch relativ zuverlässig wieder getroffen. Ich sehe jetzt gerade, bei Köln hat er 38 Spiele, 11 Tore. Das liest sich ja dann schon wieder ein bisschen anders als 23-3, ne? Also, oder beziehungsweise 44-4. Tore, das ist dann natürlich schon mal wieder ein bisschen was anderes, aber ja, ich wünsche ihm einfach, dass er jetzt mal endlich irgendwo ankommt, weil ich hatte das Gefühl, bei Köln ist er nie richtig angekommen, bei Hertha war er dann, nachdem er dann wieder von Werder dahin musste, auch irgendwie nicht so richtig drin. Bei ihm ist immer das, er startet halt auch immer gut in die Saison rein und dann dauert das irgendwie wieder mit dem Nachrücken an Leistung. Ja. Und ich hoffe einfach, dass er jetzt in der zweiten Liga, er hat ja schon mal ein Jahr zweite Liga gespielt, da hat er in 30 Spielen 10 Tore für Leipzig geschossen, dass er da vielleicht mal die Konstanz findet. Weil letztendlich würde ich sie wünschen.
Also hätten wir jetzt Glatzel abgeben müssen und nur Selke wäre gekommen, da hätte ich auch meine Bedenken. Aber so muss ich sagen, ist das vielleicht gar nicht so. Also es gibt ja auch schon so einige hier, hat nicht Bennett auch geschrieben, wir Glatzel und Selke bomben die zweite Liga dicht.
Ja.
Keine Ahnung. Also so weit will ich noch nicht gehen, weil ich habe jetzt schon ein bisschen Sorgen oder deswegen auch so im Hinblick jetzt auf den ersten Spieltag schon. Beide stehen erstmal gar nicht zur Verfügung. Das ist auch wieder so ein bisschen typisch. Jetzt soll man das nicht überdramatisieren, weil jetzt ist alles noch so ein bisschen Schonung, sag ich mal. Ne? Also deswegen erwarte ich auch Freitag gar nicht mal so viel, so eigentlich wenig, sage ich mal so. Hier ist ja auch erster Spieltag. Man weiß, das ist sowieso eine Standortbestimmung so ein bisschen und es kann natürlich immer noch ganz anders werden. Aber eigentlich sollte man sich ja, wenn man die Ambition hat, nicht, also man muss schon aufpassen, dass man nicht gleich so in den ersten Spieltagen dann, weil dann einiges fehlt und weil man die Möglichkeit nicht hat, dass man schon gleich unten reinrutscht und dann irgendwie, in so einen Negativflow kommt. Das ist so ein bisschen das Szenario, was ich im Kopf habe. Ne? Normalerweise so die letzten Jahre war es ja dann so, dann haben sie ersten Spieltage völlig durchgedreht, nur alles gewonnen und so. Jeder dachte schon, jetzt steigen sie auf und dann kam der Einbruch. Ne?
Ja, also ist es jetzt natürlich beim HSV, bei dem Spielplan, ich habe jetzt mal gerade geguckt.
Der ist das, der Knaller.
Also, das kann also ja sein, dass man nach dem vierten Spieltag, wenn man dann
0 Punkte hat.
Gegen Preußen Münster gespielt hat, ist ja auch eine Überraschungstüte Preußen Münster, aber wenn man jetzt die ersten 3 Spiele komplett verkackt hat, fährt im Pokal auch noch Meppen, ist jetzt auch ein Stolperstein, da kann man mal drüber fallen, denke ich. Ja. Wenn es ganz grausam läuft, dann stehst du dann am Ende des Monats, also am 31.8. nach Abpfiff zu Hause im Volksparkstadion mit 0 Punkten bis aus dem Pokal raus und hast dann noch Jan Regensburg nächste Woche oder in 2 Wochen danach dann bei dir zu Gast und
Eine Trainerdiskussion.
Die hast du dann natürlich folglich auch. Ne? Vor allem, weil dann ja auch noch eine Länderspielpause da ist und man könnte sich das ja schön reden, dass man sagt, ja, aber wenn wir ihn jetzt entlassen, dann könnten wir ja 9 installieren und dann hat er ja 2 Wochen Zeit. Also
Es ist ja auch noch keine Liebesbeziehung, kann man sagen, zwischen Baumgart und dem HSV oder den Fans. Nee. Also das kann man definitiv auch immer noch sagen. Also er ist zwar im Trainingslager jetzt wohl so ein bisschen... Na, also war ein bisschen entspannter und positiver, hat auch mal gelächelt und so weiter, aber der war ja ähnlich verbittert wie Walter in seiner Endzeit. So schon. Und das ging ja relativ zügig. Also das erste Spiel noch mit Schiebermütze gewonnen und so, war alles toll. Und dann ging es ja auch sofort, hat er sofort die Wucht dieses Vereins gemerkt, was dann auch passiert, wenn man dann eben gegen Osnabrück zu Hause 2-1 verliert in Überzahl. Sowas darf natürlich überhaupt nicht mehr passieren. Und das hat wohl Kunz, so wie ich hörte, auch analysiert, dass diese Spiele eben, dass die machen es aus, dass man die eben verliert. Und dass man da keine Punkte holt gegen diese vermeintlichen kleinen Mannschaften. Aber das Problem in dieser Saison ist, die gibt es ja auch, in dieser Saison gibt es ja kaum noch. Das sind ja nur noch 4 oder 5, wo du sagst, ja, da muss man definitiv 3 Punkte holen, sagen wir Elversberg oder Preußen Münster oder was auch immer. Aber du hast ja jetzt 10 bis 12 Mannschaften, die so zumindest so vom Namen her oder vom Auftreten her und von den Ambitionen ja auf gleicher Stelle stehen. Das heißt, es sind immer wieder jetzt Spiele, die auf Augenhöhe sind, alle fast. Ne? Und ich habe auch so ein bisschen die Befürchtung, jetzt konzentrieren sie sich darauf, natürlich Elversberg und Preußen Münster zu schlagen. Aber was ist halt, jetzt muss man trotzdem natürlich auf Schalke, in Köln, in Nürnberg oder in Hannover natürlich trotzdem die 3 Punkte holen. Was natürlich nicht einfacher wird. Also das ist wirklich ein harter Kampf. Und auf der anderen Seite finde ich es sogar gut, weil der Baumgart, der muss sich jetzt, der steht unter Zugzwang, der muss jetzt abliefern, weil sonst ist er nach 5, 6 Spieltagen auch schon wieder weg, wenn da einfach keine Punkte kommen. Da muss man auch früh handeln, da muss Kunz wahrscheinlich schon das erste Mal irgendeinen anderen Buddy von sich da installieren, ja. Keine Ahnung. Aber ja, wird spannend. Wird alles spannend.
Ja, ansonsten habe ich, glaube ich, nicht mehr ganz so viel Fragen zum HSV. Eine Frage wäre noch Bilal Yalcin-Kaya. Ganz kurz und knackig, wird er schon eine Rolle spielen dieses Jahr, in dieser Saison?
Ich befürchte nein, weil Baumgart nicht so auf die Jugend spielt. Also er hat jetzt zwar die 3 da, Balde, nee, wie war das noch? Quatsch, Balde, was sage ich denn jetzt hier? Yalcin-Kaya und Otto Stange ist wohl auch öfter mal dabei. Und Yalcin-Kaya hat wohl auch ganz guten Eindruck gemacht, aber nicht so, dass er dann auch eingesetzt wird, zumindest von Anfang an schon mal gar nicht. Und er wird wohl im Kader sein, aber ich glaube nicht, dass er eine große Rolle spielt. Also er hat auch noch, ich habe ihn in einigen Testspielen gesehen, das war jetzt auch noch nicht so, naja, dass man denkt, oh, der geht aber richtig durch. Der muss sich auch erstmal beweisen und der braucht wahrscheinlich auch noch 1, 2 Jahre, bis das ein Niveau erreicht, dass er von Anfang an spielt. Ich habe eher, ich sag mal so Personalien wie Jatta, also wenn der Freitag wieder auf dem Platz steht, dann sage ich, ja, das ist seit 2018 so und irgendwie ändert sich da mal vielleicht was, dass man da mal irgendwie eine Alternative hat. Man hat ja jetzt diesen Hefti, glaube ich, heißt der, geiler Name übrigens, der ist so gut wie sicher, habe ich gerade gelesen, ein Rechtsverteidiger kommt wohl. Man hat noch Max Miro Muheim, dass man zumindest eine andere Dynamik und eine andere spielerische Qualität auf der rechten Seite hat. Also, dass man auch mal eine Alternative zu Jatta hat, das ist wichtig, finde ich. Und ja, dann den Rest muss man dann schauen, wie sich das entwickelt.
Gut, dann.
Ja.
Wo landet der HSV? Und ich will jetzt hier eine explizite Platznennung. Wo landet der HSV nach 34 Spieltagen?
Oh, ich weiß gar nicht, habe ich das schon? Ich sage mal, ab Platz 6 abwärts, so zwischen 6 und 12, würde ich sagen.
Oh, heieiei.
Also ich habe ja als Herbstmeister, das wollte ich ja eben sagen, als Herbstmeister getippt. Tatsächlich glaube ich so, dass sie sich irgendwann fangen und dann irgendwie, wie so oft, dann bis zum Herbst Platz 1 sind oder so und dann kommt der große Absturz. Ja, das wäre wieder typisch.
Ja, aber deine Lieblingsrubrik, kommen wir zum Ausblick auf Köln, beziehungsweise Ausblick hatten wir ja jetzt schon gemacht, aber ich brauche noch deinen Tipp, Daniel. Wie geht's aus in Köln, Müngersdorf?
2-2.
Ich muss mal gucken, was ich getippt habe.
Also eher, ich sag mal, eher gewinnt Köln als Hamburg, aber ich hoffe auf ein 2-2.
Ich habe getippt. 2-3.
1-3.
2-3.
2-3. Wer soll denn die Tore schießen?
Ja, dreimal der Wieselke. Der wird fit sein. Nein, 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 der wird fit sein. Der macht 90 Minuten durch. Und beziehungsweise nicht 90 Minuten, aber der spielt die ersten 60 und nach 16 Minuten steht es 3-0. HSV spielt einen Verwalterball. Mhm. Und dann geht Selke als emotionaler, kämpferischer Leader dieser Truppe nach total entkräftet und mit Krämpfen und übersäuerten Beinen vom Platz und dann wird der HSV in den letzten Minuten noch mal ein bisschen zusammenbrechen. Steffen Tigges wird eingewechselt, macht noch mal eben einen Doppelpack und dann wird es noch mal ganz, 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 ganz spannend. Mhm. Und der eingewechselte Tom Mickel für den verletzten Daniel Heuer Fernandes wird dann noch in der 90. plus 7 einen Elfmeter halten.
Fantasie hast du ja. Das muss man ja sagen. Also, das ist Respekt. Aber ich meine, es ist schon was dran. Also, es wäre natürlich irgendwie typisch, wenn Baumgart und Selke jetzt am ersten Spieltag in Köln direkt was holen. Das würde das wäre natürlich irgendwie wieder so ein bisschen Geschichtsschreibung, aber das würde natürlich passen. Aber ich habe so ein bisschen, ich habe noch flaues Gefühl.
Das Schöne ist, man kann ja darüber reden und spekulieren, wie man möchte. Man weiß ja letztendlich nicht, wie es ausgehen wird. Und von daher denke ich mal, warten wir jetzt einfach ab. Wir schließen auch die Folge dann jetzt. Ich glaube, wir sind ja auch jetzt schon ganz gut am Schnacken schon wieder. Warten einfach ab, was Freitagabend passiert. Und ich denke mal, nächste Woche werden wir uns ja dann wieder melden und dann wissen wir ja schon deutlich mehr.
Und dann vor der Pokalwoche, dann gehen wir dann auf den SV Werder ein.
Ja, das können wir machen.
Ne? Beim ersten. Ihr spielt ja in Cottbus, glaube ich.
Toll. Wieder mit 5 verletzten Spielern wiederkommen, ey. Und 3-1 verloren. Herrlich.
Ich sehe schon den jubelnden Pele Wollitz.
Ja. Ist der da noch Trainer?
Ja, klar. Der ist immer noch da. Der Verrückte.
Ja, gut. Naja. Dann, Harry, komm, fahr das mal ab.
Jo.
Allianz Brisant.